denke, du hattest ja Sorge, ob du das schaffst, aber ich sag dir, mein lieber Freund Martin Dreyer, der die Volksbibel übersetzt hat, der hätte das sehr gutiert. Guten Morgen, ihr Lieben. Ich freue mich sehr, dass ich heute am Sonntag Misericordias Domini, um mal wieder auf einen alten Text zurückzukommen, wieder bei euch sein darf. Denn heute, Misericordias Domini, ist der Sonntag im Kirchenjahr, der von einem der schönsten Bilder der Bibel geprägt ist, nämlich dem Bild vom guten Hirten. So wie es in vielen Psalmen uns vor Augen gemalt wird. Die Erde ist erfüllt von der Barmherzigkeit des Herrn. So beginnt die lateinische Antiphon dieses Sonntags, Misericordias Domini plena est terra, aus Psalm 33, Vers 5. Und dieser Sonntag ist im Lauf des Kirchenjahres ein Sonntag, an dem wir uns daran erinnern lassen, dass Gottes Güte nicht irgendwie abstrakt ist, sondern immer ganz konkret. So konkret, wie wir das in dieser modernen Sprache und dieser Übertragung des Psalms 68 eben schon gehört haben. Gott sorgt sich, er kennt seine Schafe und Gott lässt keinen einzigen zurück. Ja. Und genau das ist eben auch die Botschaft, die uns in Psalm 68 begegnet, den wir gerade gehört haben und die wir doch in unserer Zeit so sehr brauchen. Diese Botschaft, dass Gott sich sorgt und dass er niemanden zurücklässt. Psalm 68 ist nun ein Psalm voller gewaltiger Bilder und starker Aussagen über einen Gott, der Geschichte macht, der eingreift, der Feinde in die Flucht schlägt und der gleichzeitig einen liebevollen Blick für die hat, die sonst übersehen werden. Für Waisen, für Witwen, für Gefangene und für Einsame. Und darum möchte ich heute mit euch richtig eintauchen in diesen kraftvollen Psalm und euch von einem Gott erzählen, der Einsame zu Hause wohnen lässt. Und weil wir heute von einem Gott reden, der seine Schafe kennt und ihre Sehnsucht nach Heimat und Geborgenheit ernst nimmt, möchte ich euch einladen, diesen Gott nicht nur in seiner beruflichen Rolle sozusagen als Hirten oder als Gastgeber zu sehen, sondern auch als liebevoll sorgenden Familienvater, als einen, der Räume öffnet, der uns Wege bahnt und der Menschen wieder aufrichtet. Unser Gott ist ein Gott, der Menschen nicht auf ihre Schwächen oder Stärken reduziert, sondern der sie bei sich wohnen lässt. Und das ist ganz wortwörtlich gemeint, bei Gott wohnen. Wir sind nämlich nicht Gottes Feriengäste oder seine Saisonarbeiter. Wir sind auch nicht Flüchtlinge in seiner Erstaufnahmeeinrichtung. Wir wohnen bei Gott nicht als Gäste auf Zeit und müssen uns unser Wohnrecht immer wieder neu verdienen, sondern Gott nimmt uns auf als Teil seiner Familie. Und ein Mensch, der das in wunderbar poetischer Weise zum Ausdruck gebracht hat, ist Hans-Dieter Hüsch, von dem wir schon einen Text vorher gehört haben. Hans-Dieter Hüsch war nicht nur Kabarettist, sondern vor allem ein Träumer, ein Dichter und auch ein Überbringer frohmachender Botschaften, so wie ich. Hans-Dieter Hüsch hat sich die Psalmen neu zu Herzen genommen und hat sie mit einem Freund zusammen in unsere Sprache und unsere Zeit übersetzt. Auch eben den Psalm 68, über den ich heute predige. Er hat ihn als Ausgangspunkt genommen für eine berührende, altersnahe Formulierung. Und da schreibt er mit seinem Freund: Das Himmelreich hängt nicht am Himmel, nicht in den Wolken, nicht im Wolkenkuckucksheim, aber es liegt in der Luft. Du kannst es fühlen, mit deinen Sinnen empfinden und riechen kannst du es, wenn du eine gute Nase hast und sehen, wenn dir noch nicht Hören und Sehen vergangen ist. Und du kannst es schmecken wie Brot und Wein. Das Himmelreich ist einem Menschen gleich aus Fleisch und Blut, mit Herz und verständnisvollen Gedanken, unscheinbar, der aus sich nicht viel Aufhebens macht, der aber den Menschen aufhebt, der ihm begegnet. Das Himmelreich durchbricht die dunkelsten Seiten der Welten. Es erleuchtet die schwärzesten Seelen. Die Todeszonen verwandeln sich in Friedenszeiten. Die Erde blüht wieder auf. Und so ist unser Gott, menschlich und majestätisch zugleich. Und wenn ich das so lese, was Hans-Dieter Hüsch über das Himmelreich schreibt, mit diesen Worten, die man fast schmecken, riechen kann, die leuchten, dann spüre ich immer wieder neu, ja, genau so möchte ich Gott erleben. Als einen, der aufrichtet, der mitten im Dunkel Hoffnung bringt, der den Himmel spürbar macht, nicht irgendwann, sondern hier und jetzt. Und genau so beschreibt ihn auch der Psalm 68 auf seine ganz eigene, kraftvolle Weise. Psalm 68 ist nämlich, wie gesagt, schon ein gewaltiger Psalm, so voller Dynamik, aber auch voller Gegensätze. Und deswegen hatte ich bewusst darum gebeten, dass du vor der Predigt die Volksbibelversion meines Freundes Martin Dreyer vorliest. Ja, habe dann die Hüsch-Version noch dazu genommen, zu den anderen Bibelübersetzungen, die es dann auch noch gibt und die auch noch eine Rolle spielen werden. Denn ich finde, wenn man etwas so Großartigem gegenübersteht, dann lohnt es sich, wenn man dem sich von verschiedenen Seiten aus nähert. Der Psalm 68 ist, wie viele andere Psalmen auch, voller Bilder, die uns staunen lassen und manchmal auch verstören. Ich finde immer so, Psalm 68, das ist, der erzählt von einem Gott, der wie Weihnachten, Ostern und Himmelfahrt zugleich ist. Und so etwas Komplexes, so etwas Großartiges, das ist schon mal gar nicht so einfach für uns zu begreifen. So hat Charles Spurgeon, der berühmte Prediger, diesen Psalm als einen der feurigsten und kräftigsten unter allen Psalmen bezeichnet. Die ersten Verse von Psalm 68 schreibt Spurgeon: Gott erhebt sich und zerstreut seine Feinde, dienten den puritanischen Ironsides, den Eisenharten von Oliver Cromwell, oft als Schlachtgesang. Der Psalm ist zugleich unübertrefflich erhaben und außerordentlich schwierig, zieht Spurgeon sein Fazit. Das Dunkel einiger seiner Verse sei, bis jetzt wenigstens noch, völlig undurchdringlich. Und Spurgeon war nicht der Einzige, der sich an diesem Psalm die Zähne ausgebissen hat. Der deutsche Gelehrte Ferdinand Hitzig sprach sogar von einem Titanen, den zu bezwingen keine geringe Aufgabe sei. Und trotzdem habe ich mir gedacht, oder gerade deshalb, lohnt es sich, diesen Psalm doch einmal in einer Predigt näher zu betrachten. Denn in all seiner Wucht erzählt er von einem Gott, der sich auf den Weg macht zu uns, der sich nicht zurücklehnt, sondern der eingreift und dabei immer wieder die aufrichtet, die sonst niemand sieht. Schauen wir uns also mal den inneren Aufbau dieses Psalms an. Und wenn du eine Bibel hast, dann hol sie ruhig raus und lies mit. Gibt es noch Leute, die eine bücherne Bibel mithaben? Sisse, zwei sind dabei, sehr gut. Und hier, Volksbibel ist dabei. Und die anderen können ihr Smartphone, ihr Handy rauszücken und können in ihrer Bibel-App mitlesen. Das ist immer gut, wenn man das auf dem Handy mit dabei hat. Also, Psalm 68 ist ein Lobgesang. Aber er ist kein Lobgesang der leisen Töne. Er ist ein Sturmgebet. Leidenschaftlich, bildgewaltig, fast überbordend. Und doch hat er einen inneren Aufbau, der uns hilft, seine Tiefe zu erfassen. Der Psalm 68 zählt in seinem Grundbestand wahrscheinlich zu den ältesten überlieferten Psalmen überhaupt. Man kann also vermuten, dass es hier um ganz ursprüngliche, wesentliche Gotteserfahrungen von Menschen geht. Am Anfang, die Verse 2 bis 4, steht der große Kontrast. Auf der einen Seite die Feinde Gottes, die wie Rauch verwehen, und auf der anderen Seite die Gerechten, die sich freuen dürfen. Der Psalm 68 ist ein Psalm des Aufbruchs. Gott erhebt sich und mit ihm verändert sich einfach alles. Dann in den nächsten Versen, die Verse 5 bis 7, folgt eine Herzensmitte. Gott wird eben gepriesen als der Vater der Weisen, der Richter der Witwen, als jemand, der Einsame in ein Zuhause holt und Gefangene ins Weite führt. Und diese Verse, die ja auch das Thema der Predigt heute sind, diese Verse sind wie ein Lichtstrahl in diesem gesamten wuchtigen Text, inmitten des Säbelnrasselns und dem Getöse der Geschichte, wo man ja leicht doch den Blick für das Wesentliche verlieren kann. So, nach diesem Lichtstrahl, die nächsten Abschnitte, Verse 8 bis 15, greifen dann tiefer in die Geschichte. Sie beschreiben das machtvolle Erscheinen Gottes beim Sinai, in der Wüste, beim Sieg über Feinde. Alles Bilder, die an das Deborah-Lied in Richter 5 erinnern, voller Pathos und heilsgeschichtlicher Wucht. Und dann Vers 18 und 19, da erreicht der Psalm einen Höhepunkt. Gott zieht wie ein Triumphator ein und das Volk feiert ihn. Danach, Verse 20 bis 24, wird Gott erneut als Retter und Beschützer gepriesen, aber auch als Richter, der Gerechtigkeit schafft. Und dann in den Versen 25 bis 28, da erfolgt der festliche Einzug. Die Bundeslade zieht ein. Gottes Gegenwart selbst kommt in sein Heiligtum. Und das ist jetzt genau der Moment, in dem Gott die Menschen bei sich wohnen lässt. Und der Kleinste, der Jüngste, Benjamin, der kommt als Erster. Und dann am Schluss, Verse 29 bis 36, weitet sich der Blick von diesem Zuhause, in dem Gott sein Volk wohnen lässt, weitet sich der Blick und nun sind auch die fremden Völker eingeladen, Gott zu loben. Was in Israel beginnt, soll weltweit sichtbar werden. Was für ein Glück für uns. Und in all dem, durch alle Kontraste und alle Gegensätze hindurch, bleibt diese eine Botschaft spürbar. Gott ist nicht mehr fern. Gott ist unterwegs zu uns Menschen. Und er schafft einen Ort, an dem Menschen wohnen können, wirklich wohnen und nicht nur so gerade überleben. Und diese Botschaft, die berührt unser Herz ganz tief. Und das hängt mit dem Wesen des Psalters zusammen. Ich habe da in dem Zusammenhang der Vorbereitung etwas ganz Schönes bei Johannes Calvin gelesen über den ganzen Psalter an sich und das hast du auch schon in der Einleitung mitzitiert. Calvin hat nämlich mal gesagt, dass in den Psalmen Gottes Wort in einer Weise vernehmbar wird, die den Menschen direkt unmittelbar anspricht. Ganz tief, nicht im Kopf und Verstand, sondern im Bauch und im Herz. Die Psalmen sprechen die Menschen in einer Weise an, die ihnen hilft, die eigene Situation besser und tiefer zu verstehen und gleichzeitig Trost und Halt im Glauben an den lebendigen Gott zu finden. In den Psalmen geht es nicht um dogmatisch korrekte Aussagen über Gott, sondern es geht um Grunderfahrungen der Menschen mit Gott. Und ich glaube, dass das auch hier bei Psalm 68 so ist und das ist wichtig, sich das vor Augen zu halten, wenn wir den Psalm lesen, denn der 68er befleißigt sich ja doch auch einer ganz schön deftigen Sprache. Und darin liegt ja auch eine ganz schön ordentliche Zumutung. Denn zwischen all dem Licht, der Fürsorge, der Einladung zum Wohnen finden sich diese Verse, die uns aufhorchen lassen, Verse, die nicht in unsere Andachtsbücher passen. Da ist die Rede davon, dass Gott die Schädel seiner Feinde zerschmettert, dass Füße im Blut baden, dass Hunde es auflecken. Und ich finde das schon ganz schön starker Tobak, wenn man das liest. Und ganz ehrlich, will man das hören? Und darf man überhaupt so über Gott denken? Passt das zu dem Bild vom guten Hirten, das wir heute feiern? David, dem der Psalm zugeschrieben wird, kannte ja solche Erfahrungen. David war ein König, ein Kämpfer, ein Mann des Volkes, der hat Siege errungen, die Stadt Jerusalem erobert, der hat Beute gemacht und sie ins Heiligtum gebracht. Für ihn war das Erleben von Gottes Macht nicht nur innerlich, sondern es war politisch, historisch, leibhaftig, mit Blut und mit Schweiß verbunden. Und was wir hier lesen im Psalm 68, ist Davids ganz persönliche Sprache. Es ist seine Lebenserfahrung, es ist seine Art, Gottes Wirken zu deuten. Ein Triumphzug, aber eben mit Blut und Staub und nicht, wie wir es heute vielleicht gerne hätten, mit Snapchat oder Instagram-Filtern schön weichgezogen. Ja, das ist sperrig. Psalm 68 ist sperrig und das darf aber auch so sein. Denn die Bibel ist kein harmonisiertes Wohlfühlbuch und jeder, der das unternehmen wollte, würde daran scheitern und dem Wort Gottes zutiefst Unrecht tun. Die Bibel ist ein Zeugnis echter Gottesbegegnung und die sind manchmal gewaltig, die sind fordernd, die sind widersprüchlich. Und das bringt mich, der ich das lese, oft genug in eine Spannung, in ein inneres Ringen, das nicht immer angenehm ist. Und manchmal denke ich, vielleicht ist aber auch genau diese Spannung ein Zeichen für die Größe Gottes. Denn Gott ist, wenn wir von einem Gottwesen reden, dann muss es größer sein als das, was ich fühlen, empfinden oder denken kann. Ein Gott, der nur nett ist, der wäre zu klein für die wirklichen Abgründe des Lebens. Und ein Gott, der nur richtet, wäre zu furchteinflößend für zarte Seelen. Doch der Gott der Bibel ist eben beides, majestätisch und barmherzig, furchteinflößend und zärtlich, ein heiliger Richter und ein guter Hirte. Und ich kann mir eben nicht einfach nur das aussuchen, was mir gefällt. Wenn ich begeistert sein will darüber, dass Gott ein Anwalt der Witwen und Waisen ist und dass er den Einsamen ein Zuhause gibt, dann muss ich auch mit diesen martialischen Bildern leben, die David hier gebraucht in demselben Psalm. Und das erzeugt diese Spannung, mit der wir lernen müssen zu leben. Denn einen anderen Gott haben wir nun mal nicht. Und ich finde aber auch, dass gerade diese Spannung der Idee eines Gottwesens, das größer ist als wir selbst, eben gerechter wird als einfach nur der liebe Gott, der uns fromm macht. Ja, der allmächtige Gott ist auch furchteinflößend, wie es unter anderem zum Beispiel der Prophet Amos beschreibt, wenn er in Amos 5, Vers 18, einem meiner Lieblingsverse, sagt: Wehe denen, die den Tag des Herrn herbeiwünschen. Wozu soll euch denn der Tag des Herrn sein? Er wird Finsternis sein und nicht Licht. Wie wenn jemand vor dem Löwen flieht, und schafft das noch und es begegnet ihn der Bär, aber er kommt noch nach Hause und stützt seine Hand an die Mauer und da beißt ihn die Schlange. Wird so nicht der Tag des Herrn Finsternis sein und nicht Licht? Ja, Dunkelheit und nicht Glanz ist ihm eigen. Es geht um Aufmerksamkeit, Präsenz und Dranbleiben. Und dieser Gott, der nicht in die Hosentaschen unserer postmodernen Vorstellungen und Gottesbilder und friedlichen Sehnsüchte passt, der wird jetzt aber im Psalm 68 inmitten all des Kriegsgeschreis und der lebensbedrohlichen Nöte mitten in dem Psalm in zwei Versen als derjenige beschrieben, der den Bedrängten in allen Umständen zur Seite steht und sie versorgt. Möge Gott aufstehen, mögen sich zerstreuen seine Feinde und vor ihm fliehen seine Hasser, wie Rauch vertrieben wird, so wirst du sie vertreiben. Wie Wachs vor dem Feuer zerschmilzt, so werden die Gesetzlosen umkommen vor dem Angesicht Gottes. Und dann, ein Vater der Weisen und ein Richter der Witwen ist Gott in seiner heiligen Wohnung. Gott lässt Einsame in einem Hause wohnen, führt Gefangene hinaus ins Glück. Die Widerspenstigen aber wohnen in der Dürre. Gott, als du auszogst vor deinem Volke, als du einherschreitest durch die Wüste, da bebte die Erde. So, diese zwei Verse hier in der Mitte, das gefällt mir als modernem Menschen natürlich wieder sehr viel besser, dass Gott so einer ist. Aber das andere ist auch da. Und manchmal habe ich mir so gedacht, wenn ich ganz ehrlich bin, dann finde ich diese Spannung doch nicht nur in der Bibel, sondern dann finde ich die auch in mir selbst. Da gibt es doch auch diese Momente, in denen ich nicht nur den guten Hirten brauche, sondern den starken Beschützer. Wenn mich jemand verletzt hat, wenn das Leben um mich herum aus den Fugen gerät, wenn ich mich allein gelassen fühle und keiner da ist, der wirklich Zeit hat für mich, dann ganz leise oder manchmal auch ziemlich laut, dann regt sich in mir der Gedanke: Gott, jetzt tu doch endlich mal was, schlag zurück und zeig mal Stärke. Natürlich will ich dabei niemandem wirklich etwas Böses, aber so ein bisschen göttliches Donnerwetter für die anderen, ein kleiner Dämpfer für die, die mir wehgetan haben, das fände ich in solchen Momenten doch gar nicht so verkehrt. Und ich merke, diese Wünsche sind doch da. Nicht als theoretische Theologie, sondern irgendwie als echte Emotion. Und vielleicht kennst du das ja auch. In einem meiner Bücher, Flatrate 24 Stunden genial verbunden, da lasse ich einen Jugendlichen genau so beten. Gott, kannst du nicht Feuer vom Himmel auf die Schule schmeißen? Pass aber auf die Menschen auf, soll schließlich keiner verletzt werden. Amen. Es ist ein Gebet mit Augenzwinkern, aber es zeigt etwas Echtes. Manchmal wollen wir Gerechtigkeit spüren, und zwar sofort und greifbar. Und genau in diesen Momenten, wenn ich innerlich schon im Psalm 68 angekommen bin und Gott in meiner Vorstellung gewaltig bereitsteht, dann passiert manchmal etwas Unerwartetes. Dann schleicht sich ein anderes Psalmwort auf leisen Sohlen in mein Herz. Mitten in all dem Aufruhr, in meiner Empörung, in meinem Wunsch nach göttlicher Intervention, da höre ich dann plötzlich einen leisen anderen Ton. Aber ganz klar, Psalm 23, Vers 5. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. What? Wie bitte? Ich rufe nach Hilfe, nach Schutz, vielleicht sogar nach Vergeltung und Gott deckt einen Tisch. Keine Waffenlieferung, kein Feuer, sondern Brot, Wein, Frieden. Und dann merke ich, Gott begegnet meiner Angst nicht mit Rache. Gott begegnet meiner Angst mit Nähe, mit Einladung, mit Gemeinschaft, mit Dasein. Er sagt nicht, ich hau für dich drauf, sondern er sagt, komm, setz dich erstmal hin. Lass uns mal lecker essen, ruh dich aus, ich bin da. Und das überrascht mich immer wieder neu. Und ehrlich gesagt, am Anfang, wenn sowas passiert, bin ich auch ein bisschen enttäuscht, weil ich ja doch was anderes erwartet habe, etwas Dramatischeres, etwas Effektvolleres. Aber dann, wenn ich mich hinsetze, wenn ich beginne, in Gottes Gegenwart zu atmen, dann spüre ich, ja, doch, hier ist es gut, hier ist es sicher, jetzt bin ich zu Hause angekommen. Und dann denke ich mir, ja, vielleicht ist das das eigentliche Wunder, nicht, dass Gott Feinde vernichtet, sondern dass er mitten in ihrer Nähe einen Ort schafft, an dem ich leben kann, aufatmen und vertrauen kann. Und genau deshalb, weil das so ist, liebe ich diese Verse aus Psalm 68 so sehr. Mitten in all den donnernden Bildern, in all dem Triumph und der göttlichen Machtentfaltung stehen auf einmal diese Worte da. So mitten im Auge des Sturms, ein stilles Herz inmitten des Aufgewühltseins, ein Vater der Weisen und ein Richter der Witwen ist Gott in seiner heiligen Wohnung. Gott ist es, der Einsame zu Hause wohnen lässt, Gefangene hinausführt ins Glück. Was für ein gewaltiger Satz. Und das ist ja nicht irgendwie so fern, da ist nicht von Fernlenkung die Rede, Gott sitzt oben und fernsteuert das irgendwie. Da ist nicht von Entrückung, nicht von moralischen Bedingungen die Rede, sondern von Heimat, von Zuhause sein, von Nähe. Und die, die Gott in dieses Zuhause holt, das sind nicht zuallererst die Starken, nicht die Erfolgreichen, nicht die Lauten, sondern es sind zuerst die, die sonst oft vergessen werden. Waisen, Kinder ohne Schutz, ohne Stimme, ohne Zugehörigkeit, Witwen, Frauen, die ihre Lebenssicherheit verloren haben, oft auch ihr Ansehen. Gefangene im wörtlichen Sinn, aber auch jene, die in sich selbst gefangen sind, in Angst, Depression, Traumata, in inneren Zellen, die keiner sieht. Und Einsame, egal ob sie allein leben oder mitten unter Menschen. Denn Einsamkeit ist ja nicht einfach nur ein äußerer Zustand. Einsamkeit ist ein inneres Gefühl. Und Gott sieht sie alle. Und er holt sie zu sich. Er sagt, bei mir darfst du wohnen. Du bist nicht nur geduldet hier, sondern du bist willkommen. Du gehörst dazu. Was für ein Kontrast zu so vielen anderen Stimmen in dieser Welt, die sagen, also wenn du hier sein willst, dann musst du einfach mehr leisten. Du musst stärker sein. Du musst dich erstmal beweisen. Dagegen sagt Gott, komm nach Hause, so wie du bist. Und wenn Gott sagt, dass er die Einsamen zu Hause wohnen lässt, dann meint er damit nicht nur irgendein fernes Jenseits, das irgendwann mal kommen wird, sondern dann spricht er von uns. Denn Gottes Zuhause auf dieser Erde ist heute nicht mehr der Tempel aus Stein in Jerusalem. Es ist seine Gemeinde. Es sind wir. Es sind du und ich. Paulus sagt es so, ihr seid Gottes Hausgemeinschaft, die Gemeinde des lebendigen Gottes, die Säule und das Fundament der Wahrheit. 1. Timotheus 3, Vers 15. Und wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? 1. Korinther 3, Vers 16. Wir sind es, die Menschen, in deren Herzen Gottes Geist wohnt. Und was heißt das konkret für unseren Gemeindealltag? Es heißt, Gott baut sein Zuhause mitten unter uns, nicht in großen Kathedralen oder perfekten Strukturen, sondern in den Gemeinschaften, in den Beziehungen, in offenen Türen, in mitgetragenem Leid, in gemeinsamem Gebet. Dort, wo Menschen einander nicht vergessen, wo sie sich gegenseitig ansehen, wo sie sich zuhören, wo sie sich ertragen, wo sie sich ermutigen. Dort ist Gottes Wohnung, Gottes Zuhause. Wenn Psalm 68 also davon spricht, dass Gott die Einsamen wohnen lässt, dann sind wir als Gemeinde die Antwort auf dieses Versprechen. Denn wir sind doch die Hände, mit denen Gott umarmt. Wir sind doch die Stimmen, durch die er tröstet. Und wir sind das Dach über dem Kopf derer, die keine Heimat finden. Und das ist keine zusätzliche Last, die uns aufgebürdet wird, sondern das ist unsere Berufung. Das ist unser genetischer Code. Es ist ein Ruf zum Mitleben, zum Mitfühlen, zum Mittragen. Und wie schon beim letzten Mal, als ich hier war, frage ich mich dann manchmal, was wäre wohl, wenn wir dieses Bild von Gemeinde wirklich ernst nehmen würden? So nicht als Ideal, sondern als konkreten Auftrag. Was wäre, wenn wir als Gottesfamilie tatsächlich ein Zuhause wären für Einsame, für Verletzte, für Zweifelnde, für Suchende? Ja, vielleicht sähe es dann manchmal ganz schön chaotisch aus bei uns. Vielleicht sind dann nicht alle Antworten klar, nicht alle Beziehungen glatt, nicht alle Gottesdienste perfekt. Aber vielleicht wäre es dann genau das, was Gott sich unter seinem Tempel vorstellt. Ein lebendiger Ort voller Gnade. Und dann kam mir, als ich an dieser Stelle war, ein Bild in den Sinn, das wir als Christen viel zu oft auf lediglich ein paar Wochen im Jahr begrenzen. Ich habe es am Anfang schon mal erwähnt, und das ist Weihnachten. Ich liebe Weihnachten. An Weihnachten macht Gott selber das, worüber wir heute gesprochen haben. Er verlässt die himmlische Distanz, kommt in unsere Welt, wird Kind, schwach, klein, angewiesen auf andere. Er kommt, um unter uns zu wohnen. Nicht als Richter, sondern als Retter. Nicht mit Donner, sondern mit Windeln. Gott wird Mensch, um Einsame nach Hause zu holen. Und da fragt man sich doch zu Recht, warum feiern wir das eigentlich nur einmal im Jahr? Warum nicht jeden Tag? Vielleicht sollten wir als Gemeinde Weihnachten leben, 365 Tage im Jahr. Dann wären wir auf alle Fälle allen anderen immer einen Schritt voraus. Und zwar nicht nur dem Einzelhandel, sondern vor allem der Hoffnungslosigkeit. Dann könnten wir als Gottes Tempel ein Ort sein, an dem diese Psalmworte Wahrheit werden. Ein Vater der Weisen und ein Richter der Witwen ist Gott in seiner heiligen Wohnung. Gott ist es, der Einsame zu Hause wohnen lässt, Gefangene hinausführt ins Glück. Und das, ihr Lieben, ist nämlich Gottes Generalplan für seine Gemeinde. So schreibt Paulus zum Beispiel an die Korinther in 2. Korinther 5, Vers 19 und 20. Denn Gott hat durch Jesus Frieden mit der Welt geschlossen, indem er den Menschen ihre Sünden nicht länger anrechnet, sondern sie vergibt. Gott hat uns dazu bestimmt, diese Botschaft von der Versöhnung öffentlich bekannt zu geben. Und zwar nicht nur durch irgendwelche Aushänge oder Zeitungsannoncen, sondern als Botschafter Jesu Christi fordern wir deshalb jeden Menschen im Namen Gottes auf, lasst euch mit Gott versöhnen. Wir bitten euch darum im Auftrag Jesu. Und an die Epheser schreibt er ähnlich, weil ihr Gottes geliebte Kinder seid, sollt ihr in allem seinem Vorbild folgen. Geht liebevoll miteinander um, so wie auch Jesus euch seine Liebe erwiesen hat. Aus Liebe hat er sein Leben für uns gegeben und Gott hat dieses Opfer angenommen. Epheser 5, Vers 1 und 2. Gottes Zuhause ist also kein Gebäude, sondern wir sind es. Hier in unserem Zusammenleben, in unserer gemeinsamen Anbetung, in unserer gemeinsamen Hingabe und Konzentration auf das Reich Gottes, in unserer Anstrengung, alles Mögliche zu unternehmen, damit möglichst alle erreicht werden. Da ist Gottes Tempel, da ist Gottes heilige Wohnung. Und da entscheidet sich nicht nur unsere eigene Zukunft, sondern da entscheidet sich auch die Zukunft der Welt, das heißt konkret unserer Stadt Kelkheim. Denn an der Liebe, die wir in der Gemeindefamilie untereinander haben, wird die Welt erkennen, wird Kelkheim erkennen, dass Gott lebt und für sie ist. An den Werken der Schöpfung, Römer 1, erkennen sie nur undeutlich, dass es überhaupt einen Gott gibt. Und die andere große Gelegenheit für die Welt, um Gott zu erkennen, wird bei der Wiederkunft Jesus sein. Und dann ist es vielleicht schon zu spät. Und dazwischen liegen nur wir. Die Gemeinde als die Familie Gottes, als das Zuhause Gottes, in dem er uns wohnen lässt. Und auch alle Witwen und Waisen und Einsamen und Gefangenen. Also würde ich vorschlagen, lass es uns ihm doch einfach gleich tun. Und wie Gott an Weihnachten jedes Hindernis, jede Barriere überwinden und Mensch werden. Einer von uns, ein Anwalt der Witwen und Waisen und Fährmänner und Fährfrauen, um die Einsamen nach Hause zu holen in ihre himmlische Heimat. Amen. Amen.